Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Da sind wir wieder. Hallo Andreas, grüß dich.
Hi Tim, hallo.
Und hallo Alexander, grüß dich.
Hallo.
Ja, ihr fragt euch, wer ist Alexander? Wir haben wieder einen Talk, wir haben wieder einen Gast da, einen sehr interessanten Gast. Und ich möchte gar nichts über dich erzählen. Am besten stellt man sich mal selber vor. Alex, your stage.
Ja, hallo, ich bin Alex Höhn. Ich bin 46 Jahre alt und bin Testpilot bei der Bundeswehr. Also bei uns heißt das militärisch Erprobungsluftfahrzeugführer. Aber wie gesagt, allgemein einfach als Testpilot bezeichnet.
Ja, Testpilot, Wahnsinn. Das hört sich jetzt schon mega spannend an. So Testpilot, ich habe da auch mal geguckt, was man da in der zivilen Luftfahrt für erfüllen muss überhaupt und wo solche Lehrgänge überhaupt angeboten werden. Aber bevor wir als Testpilot jetzt dich mal sprechen, wie bist du überhaupt in die Fliegerei gekommen? Warst du vorbelastet vor der Bundeswehr oder bist du dort gestartet?
Nein, also ich war nicht vorbelastet. Ich bin 1996, also ich habe jetzt 27 Dienstjahre, bin 1996 zur Bundeswehr. Mein Vater war selber Soldat, das heißt, ich war da ein bisschen vorgeprägt. Und als es dann wirklich darum ging, konkret kurz vorm Abi halt eine Berufswahl zu treffen, habe ich mich tatsächlich dann entschieden, Offizier zu werden bei der Bundeswehr. Und da mich das Thema Fliegerei natürlich, wie wahrscheinlich jeden von uns, als Kind auch schon immer sehr fasziniert hat, habe ich mich dann als Hubschrauberpilot beworben. Und nachdem ich dann sowohl die Offiziereignung als auch die Eignung zum Hubschrauberpiloten hatte, konnte ich dann eben bei der Bundeswehr auch anfangen. Habe erstmal diese allgemeinmilitärische Ausbildung durchlaufen, weil bei uns ist es halt so, dass man in erster Linie erstmal Soldat ist und Offizier. Und sag mal, Pilotendasein, das ist im Prinzip, steht dann erstmal hinten an. Bin dann in den Kontakt das erste Mal mit der Fliegerei gekommen 1999. Da habe ich nämlich dann meinen Hubschrauberführerschein gemacht. Damals in Fort Rucker in Alabama in den Vereinigten Staaten am amerikanischen Hubschrauberausbildungszentrum auf Bell 206 Jet Ranger. Nach diesem halben Jahr war dann mit Fliegerei tatsächlich erstmal wieder Schluss, weil ich dann für 3 Jahre an die Universität der Bundeswehr nach München gegangen bin. Und habe dort Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Auch das ist im Prinzip integraler Bestandteil der Offizierausbildung damals, dass man auch, oder auch jetzt auch noch, dass man auch als Offizier studieren geht. Und als ich das dann auch erfolgreich abgeschlossen hatte, 2002, dann ging es mit der Fliegerei richtig los. Ich bin dann ungefähr 7 Jahre in einem operationellen Verband geflogen, im Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar, als Panzerabwehrhubschrauberführer auf der B-105. Und dann bis zuletzt im Prinzip war dann bis zuletzt Schwarmführer. Ein Schwarm ist eine taktische Einheit, sind 4 Hubschrauber, die im Prinzip halt dann durch den Schwarmführer taktisch eingesetzt werden. Und der Schwarmführer ist ebenso verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Besatzung. Das heißt, ich bin dann da auch als Fluglehrer geflogen. Ja, 2011 habe ich mich das erste Mal beworben in Manching. Also Manching ist das Flugversuchszentrum der Bundeswehr, die Wehrtechnische Dienststelle 61. Es hat damals leider nicht geklappt, obwohl ich das Auswahlverfahren erfolgreich absolviert habe. Das hat bei mir tatsächlich ein bisschen zu so einem kleinen, ja, persönlichen Motivationstief gesorgt, weil damals, das war im Prinzip für mich ist das eine einmalige Chance gewesen. Ich habe mich beworben, ich wollte das unbedingt, aber die Stellen waren dann eben, ich konnte nicht auf eine dieser Stellen da versetzt werden. Habe mich dann beruflich umorientiert tatsächlich, soweit das halt bei der Bundeswehr möglich war, weil diese Verbindung zwischen Fliegerei und sag mal, technischem Arbeiten oder ingenieursmäßigem Arbeiten hat mich schon immer interessiert. Und deswegen habe ich mich dann versetzen lassen an das Systemunterstützungszentrum NH90 Tiger nach Donauwörth. Die machen eigentlich hauptsächlich Software für Tiger NH90, machen Softwareentwicklung und Fehlerbehebung. Und dort habe ich als Systemingenieur für den Tiger gearbeitet. Bin aber noch weiter geflogen. Also ich war dann sogenannter Inübunghalter, bin also noch 10 Stunden weiter geflogen jedes Jahr. Das bedeutet natürlich, dass man seine sämtlichen Einsatzstati verliert. Ich habe meinen Fluglehrerstatus verloren. Ich habe im Prinzip nur noch meinen Schein behalten. Auch das war eigentlich tatsächlich nur so ein Tod auf Raten, weil ich ganz genau wusste, dass irgendwann mit der Fliegerei vorbei ist. Aber wie gesagt, ich habe diesen Schritt damals bewusst gewählt. Bis dann 2015 tatsächlich nochmal jemand von der WTD bei mir angerufen hat und gefragt hat, ob ich noch Interesse hätte. Also ich weiß nicht genau, was ich da gesagt habe, aber es war so, ja, also da regt mich ja die Frage schon auf in die Richtung. Und da ich damals noch einen Schein hatte, ich hatte ein Auswahlverfahren, was ich zwar vorher, also schon vor ein paar Jahren erfolgreich absolviert hatte, aber letztendlich hatte ich alle Voraussetzungen, um halt den Dienstposten da anzutreten. Bin dann 2016 an unser Flugversuchszentrum versetzt worden. 2017 habe ich dann die Ausbildung zum Testpiloten gemacht und seit 2018 bin ich dann, wie gesagt, als Erprobungsluftfahrzeugführer in Manching bei uns an der WTD 61 eingesetzt.
Was muss man machen, also um Testpilot zu werden?
Karrierepfad. Ja, also man braucht tatsächlich mal ein paar formale Voraussetzungen. Das ist zum einen das Studium, wobei das, also es gibt zwar unterschiedliche Kategorien von Testpiloten. Ich bin sogenannter, also ich habe eine Testflugberechtigung Klasse 1. Für diese Testflugberechtigung Klasse 1 braucht man ein technisches Studium. Das ist also zwingende Voraussetzung. Kann vielleicht später noch drauf eingehen, was so diese Unterschiede sind, aber ich, wie gesagt, für mich war, oder für diese, das, was ich jetzt mache, braucht man zwingend ein Studium. Dann natürlich ausreichend fliegerische Erfahrung, sage ich immer. Auch hier sieht die Vorschrift bei uns zum Erteilen dieser Testflugberechtigung eine gewisse Mindeststundenzahl vor. Das sind, glaube ich, 700. Aber man sollte halt schon, sagen wir, fliegerisch einiges erlebt haben. Bei uns in Manching am Flugversuchszentrum ist es so, dass jeder, der einer dieser doch sehr begehrten Dienstposten haben will, der muss sich einem fliegerischen Auswahlverfahren unterziehen. Es dauert ungefähr eine Woche. Man wird dann eingeladen, man kann, also ich bin damals also mal die B-105 geflogen und zwei mir unbekannte Muster, das war die CA-53 und die UA-1D. Und im Prinzip wird man dann von denen, die dann schon Testpiloten sind, begutachtet. Man hat eine kleine Erprobungsaufgabe bekommen, die man dann vorbereiten musste, fliegen musste und danach auch dann präsentieren musste. Ja, und dann am Schluss gab es das Votum, hopp oder top. Wie gesagt, bei mir hat es zum Glück geklappt.
Ja. Sehr cool. Man muss jetzt aber auch sagen, wahrscheinlich ist alles, was du jetzt an Voraussetzungen so erzählt hast, das sind Bundeswehr-interne Voraussetzungen. Ne? Das hat jetzt nichts mit dem zivilen Testpilotenschein zu tun. Nee.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal einen zivilen Schein, also ich habe kein CPL, ich habe nur Bundeswehrlizenzen. Das heißt, diese EASA-Welt, die ist mir tatsächlich ein bisschen fremd. Es gibt vergleichbar, gibt es natürlich auch EASA-Flugtestberechtigungen, die, ich vermute mal, ungefähr die gleichen Voraussetzungen haben wie die der Bundeswehr. Aber wie gesagt, da bin ich leider nicht ganz so aussagekräftig, weil ich, wie gesagt, wir leben in der militärischen Welt, sagen wir, in so einer Blase. Also bei uns sind ja auch Ausbildungen ziemlich unterschiedlich. Musterausbildungen zum Beispiel laufen ja ganz anders ab als in der zivilen Welt. Also das ist schon ein bisschen Unterschied.
Nur, dass, wenn das jetzt jemand hört, dass er nicht denkt, hier 700 Stunden und da jenes, das ist dann speziell für die Bundeswehr und da kann man sich jetzt nicht dran anlehnen. Aber hört sich super spannend an, vor allem dann auch einfach mal auf so Muster gesetzt zu werden, wie die CH-53 und die UH-1D und nach dem Motto, jetzt mach mal, kann ich mir auch spannend und herausfordernd vorstellen, dann sich mit einem Muster zu beschäftigen, was man so gar nicht im Schein hat. Ja, also nur um das nochmal klarzustellen für alle, du hast keine EASA-Lizenz, keine zivile Lizenz, sondern ihr habt ja bei der Bundeswehr euren eigenen Bereich, habt auch euer eigenes Luftfahrtbundesamt im Prinzip und macht eure eigenen Lizenzen, die natürlich an die zivile Luftfahrt irgendwo angelehnt sind, aber das hat alles, von dem du gesprochen hast, hat nichts mit dem zu tun, was jetzt der Normale für einen Testpiloten erfüllen muss.
Ja, genau, also so ist es. Ich habe keinerlei zivile Lizenzen. Ich habe also kein CPL, kein PPL, sondern ich habe nur rein militärische Lizenzen. Und die sind natürlich auch dann nur für den militärischen Bereich gültig. Wir haben das Luftfahrtamt der Bundeswehr, die sich im Prinzip da auch, sagen wir, um das ganze Lizenzierungswesen bei uns kümmern. Ich vermute mal, dass es gibt auch EASA Flight Test Ratings, dass das sich irgendwo oder dass unsere Lizenzen und die ganzen Voraussetzungen sich da auch anlehnen, dass man auch wahrscheinlich die Voraussetzungen dort irgendwie vergleichen kann, aber ich weiß es nicht tatsächlich. Also ich kenne mich tatsächlich nur mit dem militärischen Bereich aus.
Ja, die kann man ja auch in der Regel dann, wenn man irgendwann mal aus der Bundeswehr ausscheidet als Zeitsoldat oder so, kann man diese Lizenzen ja auch relativ einfach umschreiben, also relativ einfach für behördliche Verhältnisse. aber zumindest da sieht man ja schon, dass man sich da anlehnt und dass man da ungefähr den gleichen Weg geht, dass die Leute auch eine Chance haben, eine zivile Lizenz danach zu bekommen.
Ja, genau. Genau, so ist es, ja.
Und was sagtest du? Erprobungspilot heißt das bei euch?
Erprobungsluftfahrzeug.
Pilot, um Gottes Willen, Luftfahrzeugführer. Falle klappt für Kleintier Grau, habe ich mir immer nur gemerkt.
Genau.
Ja. Wer es nicht kennt, es ist eine Mausefalle bei der Bundeswehr. Ja. Ich glaube, es ist auch so eine Urban Legend. Ich glaube, das heißt in Wirklichkeit gar nicht so, ne?
Ja. Also auch, wenn ich jetzt hier irgendwie mit Fachbegriffen oder Abkürzungen um mich schmeißen sollte, dann bitte weist mich darauf hin. Das ist ja so eine Berufskrankheit bei uns.
Ja, du hast eben WDT gesagt. Ist das Wehrtaktische Dienststelle oder irgendwie so?
Die Wehrtechnische
Dienststelle. Guck mal.
Genau, das ist quasi unser Flugversuchszentrum der Bundeswehr. Sitzt in Manching in Ingolstadt. Ja, und dort werden eben im Prinzip, also alles, was mit Änderungen an Luftfahrzeugen, Luftfahrtgerät und so weiter passiert, was was da bearbeitet werden muss, das wird durch die WTD-61 in manchen bearbeitet.
Du hattest vorhin gesagt, du musstest dann bei deiner Prüfung, so ich das jetzt richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, die CH-53 und die Bell UH-1D fliegen, ohne dass du sie vorher mal geflogen bist. Ebenso nach dem Motto, flieg das mal, guck mal, wie schnell du damit zurechtkommst, ob du dich als Testpilot eignest, weil dann würdest du ja als Testpilot auch auf einmal in einem neuen Hubschrauber sitzen, den du vorher nie geflogen bist. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, genau. Also das ist so eine der Kernkompetenzen, sage ich mal, die ein Testpilot haben sollte, ist eben, dass er sich sehr schnell auf grundsätzlich auf unbekannte Systeme oder ihm unbekannte Systeme einstellen kann oder auch auf ihm unbekannte Luftfahrzeuge. Und das ist halt das, was bei dem Auswahlverfahren dann auch, sag mal, überprüft werden soll, ist der Kandidat in der Lage, halt wirklich ein ihm unbekanntes Luftfahrzeug sehr schnell zu fliegen oder fliegen zu können. Weil das ist das, was auf dem Testpilotenlehrgang, den man danach macht oder den man dann im Rahmen seines weiteren Werdegangs natürlich dann auch irgendwann bestehen muss, ist das eigentlich fast dann das tägliche Brot. In einer gewissen Phase des Lehrgangs springt man wochenweise von einem Luftfahrzeug zum anderen und dieses Auswahlverfahren dient im Prinzip halt auch dazu, einfach um zu schauen, ob der Kandidat denn Chancen hat, diesen Lehrgang erfolgreich zu absolvieren.
Okay. Das hört sich ja noch viel spannender an. So wochenweiser Wechsel, so. Das ist ja wie so eine ganze Garage voll Autos haben und sich jede Woche überlegen, oh, womit fahre ich denn heute mal zur Arbeit?
Ja, also es war tatsächlich so. Also es ist jetzt nicht mehr so im täglichen Dienstbetrieb. Also wir haben alle mehrere Musterberechtigungen natürlich, aber dieses wirklich jede Woche ein anderes Luftfahrzeug fliegen, das war eigentlich rückblickend eigentlich tatsächlich nur im Rahmen einer Ausbildung. Und da war es aber wirklich so, gerade in der sogenannten Systems-Phase, also dieser Lehrgang war in drei große Lehrgangsblöcke unterteilt. Der erste Block war Flugleistung, also Performance-Testing. Der zweite Block war Flying and Handling Qualities, also Flugeigenschaften. Und der dritte Block war Systems, also Systeme. Das heißt, in dieser Systemphase hat man im Prinzip beigebracht bekommen, wie man alles, was an und um Hubschrauber irgendwie noch verbaut ist, zu testen, also AFCS, Autopilotensysteme, Sensoren, Waffen, Software, Displays, also wirklich da alles, was halt irgendwie da irgendwie an Zusatzequipment irgendwo in dem Hubschrauber verbaut ist. Und ja, man hat halt jede Woche ein anderes System quasi dann getestet, damit halt auch jede Woche einen anderen Hubschrauber geflogen. Also das war wirklich eine sehr spannende Phase. War auch sehr arbeitsintensiv tatsächlich, aber sehr spannend.
Ja, das glaube ich sofort. Du sagst gerade, verschiedene Lizenzen haltet ihr da alle. Ja. Als Erprobungsluftfahrzeugführer brauche ich da quasi noch dieses Type-Rating oder kann ich sagen, hör mal, ich darf doch sowieso jedes Luftfahrzeug irgendwo führen? Oder ist dieses Erprobung dann wirklich für Luftfahrzeuge, die im Prinzip gar nicht so zugelassen sind in der Konfiguration, wie du sie dann fliegst? Ist das quasi als eigenes Type-Rating quasi für sowas wie, ich nenne es mal Experimental zu sehen?
Genau, also diese Testberechtigung Klasse 1, die ich habe, die ermöglicht es mir im Prinzip, technische Flüge ohne Musterberechtigung durchzuführen. Das heißt, ich kann Erprobungsflüge machen auf Hubschraubern, für die ich keine Musterberechtigung habe. Das gilt aber nur für Erprobungsflüge. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz normale Inübungshaltungsflüge mache, brauche ich im Prinzip für den Hubschrauber auch eine eigene Musterberechtigung. Das heißt, ich habe die Musterberechtigung für den Kampfhubschrauber Tiger, für die EC-135 und die H-145. Und bis vor einem Jahr hatte ich noch die Musterberechtigung für die UH-1D, die wir in Manching tatsächlich bis zuletzt geflogen sind. Also wir sind noch ein Jahr länger geflogen als die operationellen Verbände in der Bundeswehr, weil wir eine UH-1D hatten, die als spezieller Erprobungsträger modifiziert war. Der sogenannte MAT, Missionsausrüstungsträger. Die Spotter-Szene kennt ihn wahrscheinlich, ist eine schwarz lackierte Yui, sehr bekannt mit so einem sehr hohen Kufenlandegestell. Und wie gesagt, und diese Musterberechtigung brauche ich einfach, um halt meine Inübunghaltungsflüge einfach durchzuführen. Und diese Testberechtigung Klasse 1, die kommt dann immer ins Spiel, wenn es Erprobungsflüge sind, wenn man auf Prototypen fliegt zum Beispiel, für die es gar keine Musterzulassung gibt. Oder auch, wenn ich Erprobungsflüge durchführe, die, sag mal, Flüge außerhalb des zugelassenen Envelopes betreffen. Also wenn ich mich außerhalb des Flughandbuchs bewege und ich Erprobungsflüge durchführe mit dem Ziel, diese Envelope zu erweitern, dann fliege ich im Prinzip auch mit der Testberechtigung Klasse 1 oder auf Basis der Testberechtigung Klasse
1. Könntest du denn jetzt, ich weiß nicht, ob du mit dem Hersteller dafür eine Absprache halten musst, aber mal angenommen, die Bundeswehr sagt, oh, wir wollen jetzt unsere weiß ich nicht, CH53, da wollen wir irgendwie nochmal den Envelope ein bisschen erweitern. Musst du da Rücksprache mit dem Hersteller sagen oder kannst du sagen, nee, ich als Testpilot, ich teste das bei uns jetzt mit so und so vielen Stunden aus, dann können wir den Envelope erweitern, ohne Rücksprache mit dem Hersteller. Würde das gehen?
Das ist immer sehr tatsächlich davon abhängig, wie, also was genau man erweitern will, wie die entsprechenden Vertragskonstrukte sind, wer Halter der militärischen Zulassung ist. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ich sag mal, in den überwiegenden Fällen wird es wahrscheinlich die Zivilindustrie sein, es sei denn, man macht so eine Art Kooperation oder man tritt das an die Bundeswehr ab. Aber das, wie gesagt, das ist eine Frage, die kann man pauschal eigentlich nicht beantworten. Das kommt immer sehr aufs Muster an, was genau geändert wird und so weiter.
Und du hast gesagt, du bist für den Tiger auch mit quasi verantwortlich, den Probe zu fliegen. Das ist ja natürlich jetzt ein Hubschrauber, den von uns nie jemand fliegen wird. Man sitzt hintereinander. Das ist ja schon irgendwie ein komisches Gefühl.
Ja, tatsächlich.
Man hört ja immer nur, wie er sein soll und total toll zu fliegen und sehr agil und so. Was macht für dich den großen Unterschied aus zwischen, ich nenne es jetzt mal, ja nee, ich nenne es nicht so, aber es ist halt der Tiger, ein sehr agiler Hubschrauber im Vergleich zu einer 145. Was ist da so fliegerisch vom Gefühl her für dich der größte Unterschied?
Also der Tiger ist wirklich, also vom Basishubschrauber her ist es der agilste und beweglichste Hubschrauber, den ich je geflogen bin. Und das ist wirklich, also das kann man wie mit dem Sportwagen, also als Sportwagen ansehen. Das ist schon mal allein das Cockpit, wie du gesagt hast, ein Tandem-Cockpit. Man setzt sich rein, das ist wie ein Sportwagen-Cockpit. Man hat über sich auch nichts, also das Cockpit ist ja nach oben komplett verglast. Das heißt, ich habe auch nicht Circuit Breaker, also Sicherung oder irgendwelche Schalter über mir, sondern ich habe wirklich nur Glas. Und das ganze Cockpit ist um einen herum angeordnet. Also das ist, wie gesagt, so ein bisschen so ein Sportwagen-Feeling, wenn man sich da reinsetzt. Und wie gesagt, von der Agilität her, von der Manövrierbarkeit her, ist der Tiger aus meiner Sicht einer der besten Hubschrauber, die ich jemals geflogen bin. Also das ist top, ganz ehrlich.
Und du bist die Bo 105 geflogen.
Ja, genau, ich bin die Bo 105 geflogen, genau. Also mit der 145 ist der Tiger überhaupt nicht zu vergleichen. Auch alleine was Leistung angeht, Manövrierfähigkeit im Tiefflug und so weiter. Ja, und dann, was halt beim Tiger natürlich noch dazukommt, der Charme, dass es halt einfach ein Waffensystem ist. Also ich habe auf dem hinteren Platz sitzt ja der sogenannte Kommandant oder der Gunner, der dann von hinten auch aus die Sensorik einsetzen kann, die Waffen einsetzen kann. Was ich sehr liebe am Tiger ist das Helmsystem. Wir operieren ja, also militärischen Hubschraubern ist das eigentlich inzwischen fast schon Standard, dass wir Helmsysteme haben. Das heißt, ich habe die gesamte Flugführungssymbologie ständig vor den Augen. Das heißt, egal wo ich hinschaue, ich habe meine Fahrt, ich habe mein Power-Setting. Ich kann mir auf dieses Helmsystem, kann ich mir das Bild der Nachtsichtbrillen, also unserer Bild-Restlichtverstärkerröhren aufschalten. Ich kann mir auch wahlweise das Bild eines Infrarotsensors unter der Nase aufschalten für den Nachtflug. Also das ist wirklich das Gesamtsystem Tiger, also wirklich, also wie gesagt, vom Basishubschrauber her ein super Hubschrauber.
Ja, hört sich total, also hört sich wirklich richtig cool an, gerade dieses Helmsystem, stimmt, wo du es ansprichst. Ich hab's auch, ne, mit diesem Monokel, was man sich so vor das Auge klemmt. Schon.
Ja, also beim Tiger sind es zwei, ein Binokularsystem. Ich habe im Prinzip zwei sogenannte Combiner. Das sind so Glasbausteine, die ich dann im Prinzip vor den Augen habe. Genau.
Sehr, sehr cool, auf jeden Fall.
Ganz doofe Frage, ich hatte es gerade schon mal dazwischen geworfen. Habt ihr eine Klimaanlage im Hubschrauber, in dem Tiger?
Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden, leider. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Oh, ihr, na klar. Hast du im Hubschrauber eine Klimaanlage? Im Tiger selbst? Gibt es da eine Klimaanlage drin?
Im Tiger gibt es eine Klimaanlage, ja. Also es gibt...
Wir haben wegen dem ganzen Glas oben drüber, deswegen.
Ja. Nee, also wir haben... böse Zungen behaupten, dass die Klimaanlage dafür da sei, die Avionik zu kühlen und die Kühlung des Piloten nur die... sag mal, so ein Abfallprodukt ist, aber wir haben eine Klimaanlage im Tiger, ja. In der H145 übrigens auch, also zumindest in unserer.
Ja. Ja, das haben die Retter, die leisten sich das nicht. Ne? Die machen immer so kurze Hüpfer, die brauchen keine Klimaanlage.
Doch, in der H145 haben wir auch eine drin, wenn sie mal funktioniert. Die funktioniert nicht immer, aber meistens funktioniert sie, sagen wir es mal so. Aber in den Dauphins und in der EC-155, da haben wir keine drin.
Ja gut, die Yui früher hatte auch keine. Also ich kenne das auch ohne Klima. Und die Bo hatte ja auch keine damals. Also ja, ich kenne das. Ja. Und die funktioniert auch nicht immer im Tiger. So fair muss man auch mal sagen. Genau. Ja.
In der H145 auch nicht, ja. Hm.
Ja, also du hast gesagt, du bist also 99 hast du deine Ausbildung gemacht in Fort Rucker und dann bist du genau. 3 Jahre studieren gegangen. Da habe ich 2 Fragen zu. Was ist in den 3 Jahren passiert mit eurem Schein, mit deinem Schein? Hast du den aufrechterhalten durch Flugstunden oder bist du später refreshed worden? Und 2. Frage wäre, was hast du eigentlich studiert?
Also zu deiner ersten Frage, ich hatte tatsächlich keinen Schein, nachdem ich die Ausbildung in Fort Rucker abgeschlossen habe. Mhm. Ich habe erst einen Schein bekommen, nachdem ich dann nach Abschluss des Studiums meine B-105-Ausbildung abgeschlossen habe. Das war im Prinzip der Zeitpunkt, zu dem mir das erste Mal ein militärischer Hubschrauberführerschein erteilt mhm. wurde oder zugeteilt wurde. Das heißt, diese Ausbildung Fort Rucker, das war zwar eine Ausbildung, aber das ist aber so gewesen im Prinzip, dass diese 3 Jahre Studium eigentlich für alle im Prinzip eine Phase waren, wo sie, wenn sie vorher schon geflogen sind, dann nicht mehr geflogen sind. Also das war einfach.
Okay.
Und ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert.
Ah ja.
Vertiefungsrichtung Raumfahrttechnik. Genau. Mhm. Was halt auch in meiner jetzigen Verwendung natürlich von Vorteil ist. Weil
ja. Würdest du denn, so wie du jetzt deinen Weg gewählt hattest, dass du sagst, das würdest du alles nochmal machen oder würdest du sagen, nee, ich würde vielleicht das Studium weglassen, gut, dann wärst du auch kein Testpilot geworden oder sagst du, nee, eigentlich so wie sich das alles ergeben hat, zwar kam da erst eine Tür nach dem anderen, aber so hat das eigentlich alles ganz gut funktioniert, bin ich eigentlich glücklich mit dem, wie es gelaufen ist bei der Bundeswehr, weil ihr fliegt ja auch nicht mehr so viel bei der Bundeswehr, sagen mir jedenfalls andere Piloten, ich bin ja selbst da nicht, ja.
Also, ja, zur ersten Frage, ja, also ich würde es genauso jetzt immer wieder machen. Sogar dieser kleine Umweg, den ich angesprochen habe, dass ich ja in eine technische Verwendung gegangen bin, nachdem mein erster Versuch in manchen gescheitert ist, das hat sich auch eigentlich im Nachhinein als Glücksgriff erwiesen, denn ich bin ja dann als Systemingenieur Tiger dort in diesem Systemunterstützungszentrum eingesetzt gewesen und habe da im Prinzip so viel Know-how aufgebaut, gerade was das Avionics-System des Tigers angeht, die Software und so weiter, dass das in meiner jetzigen Funktion, weil ich betreue das Tiger-Projekt auch als stellvertretender Projektpilot, wirklich sehr von Vorteil ist. Also deswegen, also eigentlich, wenn das genauso laufen würde, wie das gelaufen ist, das wäre genau richtig so. Und weil du meintest, dass wir nicht so viel fliegen bei der Bundeswehr, auch das ist jetzt, kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Es gibt Verbände, da wird weniger geflogen, auch aufgrund der eher schlechten Klarstandslage der Maschinen, weil die Hubschrauber teilweise nicht, aber nicht genügend Hubschrauber da sind für die Piloten, die im Verband sind. Es gibt aber auch Verbände bei der Bundeswehr, wo sehr viel geflogen wird tatsächlich. Das ist wirklich also abhängig davon, wo man gerade ist. Bei Tiger sieht es ein bisschen schlechter aus, bei anderen Verbänden sieht es besser aus. Bei uns ist es so, dass wir im Schnitt ungefähr so zwischen 150 und 200 Stunden im Jahr fliegen. Was jetzt eigentlich auch, sag mal, nicht.
Das ist aber ganz gut.
Ja, genau. Ja, das ist echt gut, ja.
Das ist ja wirklich
ganz gut. Da kann man nicht meckern.
Wenn wir jetzt, wir haben ja sicherlich auch Zuhörer, die überlegen, ja, wie kann ich Hubschrauberpilot werden? Mache ich das zivil? Mache ich es bei der Polizei? Mache ich es bei der Bundespolizei? Gehe ich zum Militär? Was würdest du denen denn dann raten? Zu welchem Verband sollten sie denn gehen, wenn sie denn viel fliegen wollen? Oder kann man sich das gar nicht aussuchen?
Ja, man kann schon Wünsche äußern. Das ist bei uns halt immer ein bisschen schwierig. Man kann Wünsche äußern tatsächlich. Aber letztendlich sitzt irgendwo ein Personalführer, der das vielleicht dann für einen entscheidet. Ja, also was halt, wir haben ja auch Verbände, wo 145 zum Beispiel fliegt, die haben normalerweise jetzt Flugstundenraten, die wesentlich höher liegen. Also sag mal, Verbände, die ausgerüstet sind mit H145, da wird schon relativ viel geflogen tatsächlich. Also wenn man viel fliegen will, sucht man sich vielleicht eher so einen Verband raus. Okay.
Und früher war es so, hast du ja auch angefangen, du musstest früher auf jeden Fall die Offizierslaufbahn einschlagen. Ich habe jetzt sowas gehört, es gibt auch eine Neuregelung, eine etwas Aufweichung. Stimmt das? Kann man da auch mit einer Unteroffizierslaufbahn in die Hubschrauberfliegerei kommen?
Ja, also das gibt immer noch. Das sind die sogenannten Fachdienstoffiziere,
genau, ja.
Die im Prinzip über die Unteroffizierslaufbahn einsteigen. Genau. Also das gab es schon immer und gibt es immer noch. Da, das ist im Prinzip ein bisschen anderes Werdegangsmodell, heißt das bei uns. Die fliegen aber auch. Das sind eigentlich tatsächlich hauptsächlich die, also ich sag mal, das ist so das Rückgrat, sind eigentlich die Fachdienstoffiziere bei uns in den operationellen Verbänden zumindest. Weil alle, also ich bin ein Stabsoffizier, nennt man das. Und dass ich als Stabsoffizier, also ich bin im Dienstgrad Oberstleutnant, dass ich immer noch aktiv fliege, und vor allem in der Verwendung ist eigentlich eher eine extreme Besonderheit und eine wirkliche Spezialistenverwendung, was ich gerade mache. Normalerweise ist es so, dass diese Dienstgradgruppe Major, Oberstleutnant, also Stabsoffiziere, dass die in operationellen Einheiten eher als Führungspersonal eingesetzt werden oder Stabspersonal. Und die wirklich operationellen Piloten, das sind dann meistens die Fachdienstoffiziere. Hm. Ja. Aber das ist bei uns halt an der WTD 61 ein bisschen anders, weil wir halt alles Stabsoffiziere sind, die aber wirklich in Spezialistenverwendungen tatsächlich sind.
Und man hört immer so, die Jetpiloten, die gehen mit 42 in Rente, also gehen da nicht in Rente, ne, aber steigen dann aus dem quasi fliegerischen Dienst aus. Ich werde auch immer gefragt bei uns, wie lange kannst du eigentlich fliegen? Ich gebe das weiter an dich. Wie lange kannst du bei der Bundeswehr fliegen?
Also ich persönlich könnte so lange fliegen, solange ich meine medizinische Tauglichkeit erhalte. Eigentlich dann bis zum Ende der bis zum Ende meiner Dienstzeit, bis ich dann pensioniert werde. Das ist bei uns Hubschrauberführern ist das jetzt nicht begrenzt. Ich glaube, diese Altersbeschränkung für Jetpiloten, das ist auch, das gibt's jetzt auch nicht mehr, glaube ich. Bin ich jetzt allerdings auch nicht mehr so sicher, aber dieses, dass man mit 41 dann quasi pensioniert wird, ich meine, das hat man auch irgendwann aufgehoben. Mhm. Aber wie gesagt, solange der Arzt jedes Jahr sein Okay gibt, kann ich fliegen, bis ich pensioniert werde.
Ja.
Das wäre damit aktuell 62.
In der zivilen Luftfahrt ist es so, da ist mit 60 Schluss, wenn du Passagiere beförderst. Ja, da geht es nicht mehr weiter. Da musst du entweder jemanden im Multipilot-Cockpit daneben haben, der auf dich aufpasst, weil du plötzlich umkippen könntest. Gibt es übrigens mittlerweile viele Studien darüber, dass die EASA völlig auf dem Holzweg ist, dass also nicht mit 60 dramatisch sich alles verschlechtert. Aber du dürftest das. Das heißt, du könntest, wenn du sagst, ich will bis 70 fliegen, was ich ja eigentlich in der zivilen Luftfahrt nur als Fluglehrer darf, du dürftest das machen, obwohl du Passagiere hinten drin hättest sozusagen. Also ist ja toll. Ich freue mich ja für dich.
Nee, bis 70 nicht. Also ich kann ja dann
auch von der Bundeswehr irgendwas.
Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich nach meiner Pensionierung nicht weiterfliegen werde. Das heißt, bei mir ist dann quasi mit 62
okay.
Schluss.
Ja.
Ja,
okay.
Ja. Mhm. Spätestens.
Spannend. Spätestens, ja. Verstehe. So, ja, wir müssen ein bisschen länger. Wir dürfen in der zivilen Luftfahrt noch ein bisschen länger fliegen, sonst können wir diese Lücke nicht schließen zwischen Pensionierung und ja. Ne?
Aber weißt du, wo ich dich hier gerade als Erprobungsluftfahrzeugführer habe? Und du hast ja auch die 145 irgendwo. Was mich an der 145 unfassbar stört, und habe ich mit Andreas auch schon drüber gesprochen, das ist die Rotorbremse. Kannst du eine bessere Rotorbremse entwickeln?
Das wäre jetzt der klassische Fall, wo ihr euch an den Hersteller wenden müsstest. Ja, aber die hat mich bei der Bo 105 schon gestört. Das ist nämlich das Gleiche fast. Also wenn man sich das anschaut, sieht genauso aus wie bei der Bo 105 und war genauso gut oder schlecht wie bei der 145. Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Eine Minute, immer alles in den Limit zu euch. Ist immer alles in den Limit.
Aber interessant, oder? Dass man dann da bei vielen Modellen das anders gemacht hat, aber da geht man dann doch wieder zurück, wo man sagt, warum? Ja, aber gut. Ja.
Ja.
Ich sag's immer wieder, zulassungstechnische Gründe, dass man es immer wieder auf das technische Blatt von der BK 117 bekommt, dass du bloß keine Neuzulassung machen musst.
Genau. Ja.
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 Naja. Also Alexander, wenn du dir jetzt überlegst, es gibt noch irgendwas, was dich reizen würde. Ich meine, du bist jetzt Testpilot und du fliegst auch schon eine ganze Weile. Du hast viel gesehen, du hast viel gemacht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das Muster wird mich noch reizen oder die Schiene oder keine Ahnung. Gibt es da noch irgendwas, wo du unbedingt eigentlich sagst, das würde ich noch gerne mal machen in meinem Leben? Chinook fliegen, ja, kommt ja jetzt auch.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich was ich jetzt gesagt hätte. Chinook fliegen. Ich hätte sogar schon fast mal die Chance gehabt, im Rahmen der Testpilotenausbildung macht man ein sogenanntes Final Project, also ein Abschlussprojekt, wo man im Prinzip alles das anwendet, was man das Jahr über gelernt hat und man untersucht einen Hubschrauber hinsichtlich eines gegebenen Missionsprofils, sage ich jetzt mal ganz generell. Und für mich war eigentlich tatsächlich die CA-47 vorgesehen. Die hätte ich in Boscombe Down geflogen an der englischen Testpilotenschule. Und dieses Final Project geht zwei Wochen. Und als wir da dann angekommen sind, war die Maschine leider nicht klar. Und als die Maschine nach einer Woche immer noch unklar war, hat unser begleitender Ausbilder so ein bisschen die Nerven verloren und wir haben dann das Luftfahrzeug gewechselt. Und ich durfte dann meine Final Evaluation auf der Bell 412 fliegen. Und das fand ich sehr schade, weil das ist einer meiner, sag mal, einer meiner oder ein Traum von mir tatsächlich, oder was ich wirklich nochmal sehr gerne machen würde, ist CH-47 fliegen, genau. Wird jetzt vielleicht auch dazu kommen, wir führen jetzt den STH ja ein und ich denke mal, dass ich in den nächsten Jahren, in denen ich nur im Dienst bin, vielleicht schon nochmal die Gelegenheit habe, auf CH-47 Flüge durchzuführen. Was ich auch sehr gerne mal machen würde, das ist einfach Prototypen fliegen. Also da geht ja die Entwicklung, was sag mal Rotorkonzepte angeht oder Hubschrauberkonfigurationen angeht, die geht ja dazu, dass man jetzt sag mal Hubschrauber entwickeln will, die eine wesentlich höhere Geschwindigkeit haben als konventionelle Hubschrauber jetzt mit Heckrotor und Hauptrotor. Und die Amerikaner sind da ja dabei, ihre Hubschrauberflotte mittelfristig auszutauschen gegen schnellere Hubschrauber, und da gibt es zum Beispiel Hubschrauber mit Koaxialrotor, also zwei Rotor Hauptrotoren übereinander gegenläufig, mit einem Schubpropeller hinten zum Beispiel. Ich durfte sowas schon beim Simulator fliegen, was sehr interessant war. Aber das ist halt das, was uns als Bundeswehr-Testpiloten tatsächlich verwehrt bleibt, weil solche Sachen werden nur bei der Industrie geflogen. Das ist nicht, was die Bundeswehr selber entwickelt oder konstruiert. Also das ist halt was ich auch sehr gerne mal machen würde, aber das ist wahrscheinlich ja, nicht möglich, da wir als Bundeswehrsoldaten oder als Bundeswehrpiloten, Testpiloten solche Hubschrauber nie irgendwann mal in die Finger bekommen würden.
Ja, ja, das ist eine Entwicklungssache der Hersteller, ne? Die das dann wirklich entwickeln, dieses Luftfahrzeug. Ja. So, ja. Bei Airbus die X3 ist es, glaube ich, ne?
Das, ja, genau. Ja, ja. Sowas. Also das würde mich wirklich sehr reizen, aber wie gesagt, eher unwahrscheinlich.
Ich finde es halt wirklich hässlich, muss ich leider sagen. Also egal, wie es sich fliegt, ich finde es wirklich hässlich.
Ja, es gibt schöne Hubschrauber, das stimmt.
Und es gibt bestimmt auch schönere Orte zu fliegen. Andreas und ich haben ja hauptsächlich, Andreas noch ein bisschen die Staaten, und ansonsten sehen wir hauptsächlich Deutschland unter uns. Bei der Bundeswehr hast du ja bestimmt auch eine Auslandsverwendung gehabt. Da kommst du ja gar nicht drum rum. Da darfst du sagen, wo du überall mal warst, was du schon in der Welt gesehen hast mit dem Hubschrauber?
Also ich habe zwei Auslandseinsätze hinter mir, die waren aber beide nicht fliegerisch tatsächlich. Ich war im Kosovo und in Afghanistan, da war ich jeweils in der Stabsverwendung, also quasi ein Bürojob mehr oder weniger im Camp. Ich war aber natürlich im Rahmen von Projekten und auch im Rahmen der Testpilotenausbildung waren wir schon, sag mal, ziemlich weit gereist unterwegs. Also wir waren in den USA bei der NASA, wir waren in Italien am Flugversuchszentrum, wir waren in England an der Testpilotenschule, wir waren in Kanada am National Research Council, das ist quasi die kanadische NASA, und haben dort Hubschrauber geflogen. Also das ist, ja, wir sind da schon gut rumgekommen. Ja. Aber wie gesagt, die Auslandseinsätze selber, die habe ich beide nicht fliegerisch absolviert.
Ah ja, wenn die Bundeswehr sich das leisten kann, Piloten für eine Stabsarbeit dahin zu schicken.
Ja, konnte man damals.
Nicht schlecht.
Also der zweite Auslandseinsatz, das hatte tatsächlich aber mit Fliegerei zu tun. Ich war Verbindungsoffizier in einem französischen Hubschrauber-Einsatzverband. Die haben damals den Tiger, also die Franzosen haben damals den Tiger das erste Mal in den Einsatz gebracht. Und da die Deutschen das auch geplant haben, den Tiger irgendwann mal nach Afghanistan zu bringen, hat man im Prinzip einen mitgeschickt, der einfach mal zuguckt, wie machen die Franzosen das, um halt dort irgendwelche Erkenntnisse zu sammeln, die man dann halt, sag mal, für sich verwerten konnte. Also ich war in einem Tigerverband integriert, bin aber da nicht geflogen.
Er hört sich aber trotzdem spannend an. Also gerade, ne, der Tiger, ja, verfolgt dich ja wie das Wildschwein oder der Löwe Klein Mancho. ja, ist natürlich cool, das dann auch so in dem gesamten europäischen Gedanken zu machen und da voneinander zu lernen. Hört sich sehr fortschrittlich, ja, an, genau, muss ich sagen. Sehr cool.
Ja, also das war ein sehr interessanter Einsatz. Ich war ganz alleine dort als einziger Deutscher unter ganz vielen Franzosen. Aber das war wirklich schön, eine schöne Zeit. Also beruflich gesehen war das eine wirklich sehr schöne Zeit, ja.
Und dann auch ein halbes Jahr am Stück, oder wie lange waren die Auslandseinsätze?
Vier Monate.
War das. Ja. 4 Monate. Auch eine lange Zeit, wenn man da von zu Hause abgeschnitten ist.
Ja, das schon, ja. Aber das war, wie gesagt, ich möchte es nicht missen. Das war eine Erfahrung, die auf alle Fälle bereichernd war. Ja.
Nee, aber ich glaube dir, dass diese Auslandserfahrung einfach unglaublich toll ist, auch wenn man von der Familie weg ist. Also ich muss sagen, als ich im Ausland war, sowohl in Frankreich auch als in den USA, es hilft einem schon viel, auch so hinterher zu beurteilen, wie machen die das woanders und so weiter. Ich fand das auch immer sehr, sehr spannend, konnte da viel von mitnehmen, auch wenn man dann echt leider von zu Hause eine Weile weg ist. Ja, das muss ich sagen. Aber Tim, jetzt darfst du.
Ja, ich gehe nochmal an Anfang zurück. als du dich vorgestellt hast, war direkt so, ja, und dann habe ich mich als Hubschrauberführer bei der Bundeswehr beworben. Das war ja auch schon, ja, die Zeit war ein bisschen vorher mit Top Gun oder so, aber eigentlich schwirrt ja, wenn man sich als Pilot bei der Bundeswehr bewirbt, ist ja so das klassische, jawohl, Jetpilot. Aber für dich war irgendwie ganz klar, nee, Jet lassen wir mal weg, wir machen direkt Hubschrauber. Was hat dich am Hubschrauber fasziniert, dass du das wolltest? Und du hattest, ja, machen wir das erstmal. Stelle ich nicht wieder viele Fragen auf einmal.
Ja, also ich hätte tatsächlich auch die Jet-Eignung gehabt, rein medizinisch gesehen. Ich habe mich aber bewusst gegen den Jet entschieden, weil ich finde, das Einsatzspektrum für Hubschrauber ist wesentlich umfangreicher und das ist einfach, also ich, das ist eine persönliche Bewertung auch, das mögen die Jetpiloten wahrscheinlich ganz anders sehen, aber ich finde, ein Hubschrauber, das ist so ein universales Einsatzmittel, ich kann damit alles machen und wir sehen es ja auch bei uns jetzt, ja, wir fliegen Einsätze, wir können winchen, wir können Außenlast transportieren, wir landen irgendwo in engen Gebieten irgendwo mitten im Wald. Wir können aber auch IFA auf Strecke gehen mit Passagiertransport. Wir können Waffen einsetzen, Sensoren und so weiter. Und ich finde, wie gesagt, die Hubschrauberfliegerei ist halt eine ganz andere Art der Fliegerei. Ich durfte auch im Rahmen der Testpilotenausbildung tatsächlich ein-, zweimal in Fliegern mitfliegen und auch in Jets. Es ist halt eine ganz andere Art der Fliegerei. Aber ich finde persönlich Hubschrauber viel, viel faszinierender als Flächenflieger.
Ja.
Weil einfach das.
Ja, das glaube ich dir sofort, ja. Weil auch, klar, Hubschrauber sind mittlerweile auch sehr modern und sehr technisch geworden. Aber ich glaube, wenn du dich jetzt in so einen Eurofighter setzt, da bist du ja auch mehr Programmierer als Pilot. Also das hat ja nicht mehr wirklich viel mit Fliegen zu tun, glaube ich, oder?
Ja, gut. Wobei, das ist ja tatsächlich bei der 145 inzwischen auch schon so. Also ich könnte ja theoretisch IFA, könnte ich ja fliegen, ohne die Controls anzufassen. Ja. Also nur, indem ich Knöpfchen drücke und Rädchen drehe. Also da ist, glaube ich, da stehen wir jetzt den Jetties oder den Flächenfliegern, glaube ich, inzwischen nicht mehr so viel nach.
Ja, leider nicht, ne? Wenn aber, ich da ja. schon das offizielle Manual ja. lese, wo im Prinzip drin steht, lass den Hubschrauber das machen, was er will und lass bloß die Finger von den Controls, wenn du fliegst. Das ist auch nicht so. Ja. Das ist die Airbus-Philosophie, die genau. entspricht da auch nicht so ganz meiner. Aber gut, da müssen wir uns mit zurechtfinden.
Und was halt natürlich mit Flugzeugen gar nicht geht, ist halt dieser extreme Tiefflug, den wir auch gerade im militärischen Bereich ja machen. Wie gesagt, ich bin auf Panzerabwehrhubschrauber groß geworden. Da war dieses Höhenband 10 bis 100 Fuß. Das war eigentlich so unsere Heimat, mehr oder weniger. Und mit Stellungsarbeit irgendwo mittendrin zwischen den Bäumen. Und das ist halt was natürlich mit dem Flieger ja auch unmöglich ist. Und das also fasziniert mich immer noch diese Art der Fliegerei. Deswegen, also ich möchte es nicht missen. Ich würde mich jederzeit wieder, wenn ich die Wahl hätte, für den Hubschrauber entscheiden.
Ah, sehr gut. Da bist du ja im richtigen Podcast gelandet. Das finde ich gut.
Ja, genau. Kann ja jetzt auch nichts anderes sagen.
Genau. Das wär. Ah, sehr gut abgelesen, was ich dir da aufgeschrieben habe. Ja. Nein, das ist halt bei Hubschraubern so. Ne? Wir können nicht richtig schnell, aber dafür verdammt langsam.
Ja, genau.
Ja. Du sagtest eben 10 bis 100 Fuß. Ich meine, das ist ein Bereich, den ich nie erreicht habe in der Zivilfliegerei, jedenfalls nur an Flugplätzen oder wenn ich irgendwo zur Außenlandung gehe. Aber mir fällt dann dieses klassische Video ein mit der Bo 105, wo der zu so einer irgendwann 70er, 80er Videomusik irgendwie zack im Tiefflug über die Bäume und hinten wieder raus. Das muss ich mir so vorstellen, oder?
Ja, genau. Das ist auch, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dieses Video ist auch irgendwo in der Nähe von Manching aufgenommen worden. Wir haben da eine spezielle Tiefflugstrecke und ich meine, das ist da aufgenommen worden damals. Mhm. Ja, das ist das Flugprofil halt des klassischen Panzerabwehrhubschraubers. Man musste halt dadurch, dass der Hubschrauber halt ungeschützt war, also über keinerlei Panzerung verfügt hat, musste man sich halt irgendwie andersweitig schützen und das war halt einfach, indem man so tief wie möglich geflogen ist. Und das war wirklich so, ja. So wie auf dem Bild. Also
toll, das würde ich ja so gerne nochmal machen in meinem Leben einmal. Dieses
Ja, ist schon super spannend. Wir haben auch ein Einsatzprofil, wo wir das machen dürfen. Da habe ich jetzt leider taktisch nicht näher drauf eingehen, aber es hat natürlich auch mit Spezialverbänden bei uns zu tun. Und das ist schon, ja, ich kann das total nachvollziehen, Alex. Das ist herausfordernd, aber es macht auch unwahrscheinlich viel Spaß, weil da merkt man wirklich, ja, was so ein Hubschrauber kann und wie man den dann beherrscht. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Sache, ja, genau. Und kann wirklich sehr effektiv sein. Und das mit den 10 bis 100 Fuß, wir haben 3 ehemalige Bundeswehrpiloten bei uns in der Staffel. Das merkt man bis heute, dass sie sich darüber unwohl fühlen. Die zieht's immer nach unten.
Ja. Ja, das kann man immer noch. Manchmal ist man mit Piloten geflogen, die dann, wenn man über 100 Fuß war, sofort angefangen haben, oh, ich kriege keine Luft mehr und ich bekomme Nasenbluten. Ja. Oder. Aber ja, das ist tatsächlich so. Ja. Wir haben das ja auch tagtäglich geübt. Das ist, das war wirklich ja, sehr interessante Art der Fliegerei. Ja.
Tja, ihr zwei Glückspilze, da bin ich noch außen vor. Da werde ich auch wohl nicht mehr hinkommen, dass ich da irgendeine Chance habe, das mal zu machen. Es sei denn, ich starte im Wald und fliege dann irgendwie ab. Aber dann muss ich ja nach oben. Und ne, wie Alexander, wie du das so schön gesagt hast, wir haben auch 2 Kollegen von der Bundeswehr. Und wenn ich mit dem einen fliege oder der schon hört, dass ich teilweise Strecken in 7000 Fuß fliege in der Rettung, ja, wo ich mir denke, da oben ist schön kühl, weniger Verkehr, ich habe schön Rückenwind, weil ich 1,5 Stunden unterwegs bin, dann kriege ich schon die Krise, ja. Das ist ja genau die andere Richtung. Ja. Toll.
Ja, dafür darfst du halt auch in der Stadt landen, ne? Relativ oft. Das passiert bei der Bundeswehr, glaube ich, so gut wie gar nicht und bei uns auch nur an Ausnahmefällen. Von daher, das ist halt auch spannend, auf Kreuzungen landen, in Hochhäuserschluchten. Ja. Ah, hat auch was.
Ja, wir haben ja auch eine Staffel Rettungshubschrauber, die sogenannten LUHSAR, Leichte Unterstützungshubschrauber Search and Rescue, die auch zumindest zeitweise, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Rettungseinsätze übernehmen. Also da könnte das dann auch schon mal vorkommen. Zumindest, dass sie auch mal auf Krankenhausdächern landen oder so. Jetzt nicht unbedingt auch in Häuserschluchten, aber da ist das Einsatzprofil ja ähnlich wie bei euch jetzt im zivilen Rettungsdienst.
Ja, stimmt. Einen von den Jokern haben wir auch in Nörvenich stehen. Den hören wir oft.
Ja, genau.
Ja, genau richtig, ja. Der ist dann auch, da kenne ich auch einen, der da mitfliegt. Der fliegt auch bei uns als Hems mit. Das sind echt liebe Kerle. Manchmal kommen sie uns am Ring auch besuchen. Aber sehr interessant. Die werden natürlich aber erst gerufen, wenn kein Ziviler mehr unterwegs ist. Also von daher dürfen nicht ganz so oft raus wie wir. Super. Ja, genau. Toll, Alexander. Finde ich große Klasse, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Ja, sehr gerne.
Tim guckt schon auf seine Uhr, ob es wirklich schon wieder so schnell
ist. Genau, weil ich habe noch eine Frage. So gegen Ende noch mal eine zum Raushauen.
Ja, machen, auf jeden Fall. Stell sie.
Es ist ja immer so, man muss sich ja immer vergleichen. Nein, man will sich nicht vergleichen. Aber es würde mich trotzdem interessieren, was du an Flugerfahrung, an Flugstundenerfahrung hast und was das Muster ist, auf dem du die meiste Erfahrung hast. Wahrscheinlich bei 105, ne?
Genau, ja. Also ich habe aktuell ungefähr 2300 Flugstunden. So genau weiß ich es jetzt nicht, ehrlich gesagt, weil irgendwann guckt man auch nicht mehr drauf. Ja. Was jetzt tatsächlich für einen Berufspiloten wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel ist, führt mich jetzt zu der Aussage, dass Flugstunden an sich, also nur die reine Zahl, jetzt auch nicht unbedingt aussagekräftig darüber sind, ob man jetzt ein guter Pilot oder vor allem ein guter Testpilot ist. Ne? Aber wie gesagt, die meisten Stunden bin ich auf Bo geflogen, da habe ich über 1000 Stunden und der Rest verteilt sich jetzt auf die Muster Tiger 135, 145 und UH-1D.
Genau. Ja, nee, absolut, genau das, was du sagst. Also ein guter Pilot, den misst man nicht an Flugstunden, aber es ist halt trotzdem immer interessant zu wissen, auch für unsere Zuhörer, wie viel, du hast ja schon mal gesagt, so 100 bis 200 Stunden maximal fliegt man bei der Bundeswehr. Ja. Bei uns ist es ein bisschen mehr, weil wir aber auch im Dual-Cockpit fliegen. Wenn ich nur Pickzeiten nehme, bin ich auch ungefähr so bei 100, 120 Stunden. Ja. Von daher ist das mal ganz interessant, immer zu wissen, wie viel man irgendwo ansammelt. Wenn man Stundensammler sein will, dann ist man woanders unterwegs als bei der Bundeswehr, der Polizei. Ja. Aber dafür ist halt das, was du schon erwähnt hast, was wir da machen, hochintensiv und hochanspruchsvoll und kann man eigentlich dann mal 3 werten, würde ich sagen. Machen wir einfach so.
Mal 4 oder mal 5. Ja, nee, es ist tatsächlich so. Es ist... Man muss immer das betrachten, was man in diesen Stunden geflogen ist. Genau.
Und für mich persönlich, hast du mit Wildfire Fighting irgendwas zu tun bei der Bundeswehr? Macht ihr da auch irgendwelche Erprobungen mit Außenlast oder bezieht sich das ausschließlich auf den Hubschrauber, was du machst?
Nein, es bezieht sich auch tatsächlich auf Anbauteile wie zum Beispiel Bambi-Buckets, Feuerlöschbehälter, Außenlastgeschirre und so weiter. Ich selber habe noch keinen realen Feuerlöscheinsatz gehabt, aber wir haben regelmäßig bei der Flughelferausbildung zum Beispiel unterstützt. Mhm. Bei uns in Manching, also so eine Flughelfergruppe, die eine Feuerlöschübung regelmäßig gemacht hat. Und da waren wir dann auch mit dabei und haben mit der Jui damals noch eben dort Feuer gelöscht, beziehungsweise simulierte Feuer gelöscht, dem diese Ausbildung unterstützt. Aber real habe ich das noch nicht gemacht.
Weil wenn ich mir jetzt gerade die Entwicklung angucke in Europa, was da gerade abgeht, da muss man sich gegenseitig unterstützen und helfen. Und da würde ich halt auch denken, dass man da langsam mal aufweichen sollte und sagen könnte, die Bundeswehr kann da auch ohne weiteres in anderen Ländern unterstützen zum Löschen.
Gut, aber das findet ja auch schon statt, teilweise. Also es gab ja schon Löscheinsätze mit NH90 im Ausland, ich weiß nicht, Griechenland, glaube ich, oder auch mit CH-53. Also da wurden ja durchaus auch schon tatsächlich Bundeswehr-Hubschrauber irgendwo im Ausland eingesetzt, um dort Feuer zu löschen. Das gab es schon, ja.
Dauert für mich gefühlt nur immer irgendwie zu lange, bis das passiert, ne? Es läuft immer alles aus dem Ruder und dann, wenn es schon fast wieder eingefangen ist, dann kommen die Unterstützer. Ja. Naja, aber so ist es halt.
Ja, genau.
Gut. Andreas, dann bin ich mit meinen Fragen durch. Ich bin happy.
Um Gottes Willen, ich wollte dich jetzt nicht vom Fragen abhalten, auf keinen Fall. Aber Alexander, ich finde es toll, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch Tim, danke dir nochmal für deine Zeit, dass wir wieder so eine schöne, schnelle Runde hatten, wo die Zeit wieder total verflogen ist, wie man wortwörtlich sagt. Also danke euch beiden nochmal. Ja, Alexander, du hast das letzte Wort. Was möchtest du vielleicht unseren Hörern noch mitgeben, wo du sagst, wer Hubschrauberpilot will, lohnt sich das bei der Bundeswehr? Ja, nein, vielleicht? Was glaubst du?
Also ich sag mal, wir hatten eine Zeit, da hatten wir eine sehr schlechte Presse tatsächlich auch, gerade was Tiger NH90 anging und so weiter. Aber ich glaube, dieses Tal der Tränen haben wir tatsächlich durchschritten und zumindest habe ich das empfunden oder empfinde das immer noch, dass es jetzt langsam wieder aufwärts geht. Es laufen neue Muster zu bei uns. Und deswegen, also wer tatsächlich Interesse hat, sich bei der Bundeswehr zu bewerben als Hubschrauberpilot, den kann ich nur dazu ermuntern, das zu tun. Weil es kann nur besser werden. Und das wird's auch. Da bin ich relativ optimistisch inzwischen.
Ja. Ja, sehr gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Und ich weiß auch, dass uns viele von deinen Kollegen zuhören, die auch im Podcast immer wieder einschalten und uns schreiben. Schönen Gruß an euch alle, an die Kollegen von der Bundeswehr, an die fliegende Zunft und die am Boden. Zusammen kriegen wir das alles hin und ich bedanke mich auch bei dir, Alex, bei dir, Andreas, für diese schöne Stunde, die wir zusammen hatten. Macht's gut, ihr da draußen, macht's gut. Wir hören uns. Tschüss.
Jo, macht's gut, ciao.
Danke, ciao.